Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, und es gibt ja so Sachen, die finden eigentlich alle ziemlich gut, aber drüber reden wollen die wenigsten. Also es gibt ja mehrere Beispiele, so keine Ahnung. Sachen direkt aus dem Kühlschrank, aus der Verpackung essen zum Beispiel, finden alle super, gibt aber keiner zu. Oder hier, Abenteuerland von Pur zu hören zum Beispiel, ne? Und dann aber im Bierzelt beim Schützenfest. Und Sex gehört dazu. Und darüber reden wir heute. Hier bei Hör mal, wer da liegt. Im Podcast-Bett liegt Sex-Coachin Lana Wille, die ist zu Gast. Hi, freut mich.
Hi.
Sex-Coachin und Reiki-Meisterin.
Genau, ja. Ja.
Wir müssen direkt mal ganz kurz aufklären. Kleiner Disclaimer von Anfang an. Lana und ich haben schon eine gemeinsame Geschichte. Jetzt werden Augen und Ohren groß. Da draußen gerade. Lana hat mich nämlich Anfang des Jahres in die USA begleitet. Meine Frau konnte ja nicht, wegen der Kleinen, und für viele andere war das zu kurzfristig. Und wir kannten uns vorher überhaupt nicht. Und du bist einfach mal mit mir eine Woche in die USA geflogen.
Ja, richtig.
Ja, was war so dein erster Gedanke damals? Erinnerst du dich noch?
Als ich die Entscheidung getroffen habe oder als ich dich das erste Mal gesehen habe?
Lieber das mit der Entscheidung.
Also die Entscheidung, da habe ich tatsächlich gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe dir das Angebot ja gemacht aus einem absoluten Herzensimpuls heraus,
ja,
und aus dem Bauchgefühl. Und ja, und natürlich aufgrund der Erfahrung, die wir miteinander in den Wochen davor gemacht haben. So, weil wir waren uns ja dafür, dass wir uns nicht kannten, ja schon auf einer anderen Ebene relativ nah. Und dann war für mich klar, okay.
Jetzt werden die Augen und Ohren noch größer.
Ja.
Das klingt ja.
Und wir haben uns noch nie vorher gesehen.
Das stimmt. Aber wir haben uns kennengelernt über meine Frau, um das ganz bewusst mal einmal kurz einzustreuen. Ja, ihr beiden habt zusammen ja die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Genau. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen. Mhm. Und dann ergab sich das mit den USA. Und da hast du dann auf einmal dann zwischendurch einfach gesagt, du, wenn du Begleitung brauchst, dann begleite ich dich.
Ja, genau.
Also ich kann, falls ihr mal eine Begleitung für die USA braucht, kann ich Lana sehr, sehr empfehlen, wärmstens von Herzen. Aber natürlich auch bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich habe gerade schon ganz kurz angeteasert. Also du bist Sex-Coachin und Reiki-Meisterin.
Ja.
Lass uns über Reiki gleich sprechen. Mhm. Das wird auf jeden Fall noch Thema. Vielleicht, weil das auch nicht jeder sofort zuordnen kann, was das eigentlich ist, was das bedeutet.
Ja.
Aber das Thema Sex-Coachin.
Ja.
Was bedeutet das für dich, Sex-Coachin zu sein?
Also für mich bedeutet das vor allen Dingen, und das habe ich in der Ausbildung in erster Linie mitgenommen, eine Reise zu mir selbst. Mhm. Ich habe das Ganze zwar gemacht aus beruflichem Hintergrund, aber es hat natürlich auch ganz viel bei mir bewegt. Es hat ganz viel meine eigene Geschichte aufgerüttelt und meine eigenen Bedürfnisse zutage gefördert, von denen ich gar nicht teilweise wusste, dass sie da sind. Mhm. Und ja, und jetzt letztlich ist es für mich einfach, ja, man kann schon was sagen, eine Berufung, Menschen, vor allen Dingen Frauen, dahin zu bringen, dass sie ihre eigene, echte Sexualität kennenlernen. Weil ganz viele, und es zeigt die Erfahrung, eine Sexualität leben, die gar nicht zu ihnen gehört. Die sie leben, weil sie denken, sie muss so sein, so macht man das, so habe ich das irgendwo mal gelernt und gesehen. Aber ich fühle das eigentlich gar nicht. Und Menschen dahin zu begleiten, zu gucken, okay, was ist denn das, was ich eigentlich fühle und was erfüllt mich? Und auch darüber sprechen zu können, Scham abzulegen und genau all diese Dinge.
Da sind ja schon ganz viele verschiedene Ebenen jetzt drin. Ich wollte gerade sagen, wenn sie ihre Sexualität überhaupt leben, mal einmal ein großes Thema, was hast du denn für ein Gefühl auch aus deiner Erfahrung heraus, warum haben die Menschen denn immer noch so große Probleme, über dieses Thema zu sprechen? Ich habe ja vor einigen Wochen hier, ich verlinke euch das in der Infokarte, falls ihr die Folge nochmal gerne gucken wollt, mit dem Chefredakteur und Verleger von Playboy, mit Florian Beutin, über das Thema gesprochen. Da ging es ja vor allem um das Thema Freizügigkeit. Das ist ja jetzt nochmal eine Ebene darüber oder darunter, je nachdem, wie man sagen möchte. Was hast du für ein Gefühl, woher kommt das? Du hast ja gerade schon gesagt, so angerissen, dieses, wie man etwas zu machen hat und so.
Ja. Ich glaube, das geht tatsächlich schon ganz, ganz früh los. Also wenn ich jetzt mal nur von Frauen spreche, dann wachsen viele, also zumindest jetzt ohne unsere Generation, ja, in einem Verständnis auf, dass Mädchen angepasst und ruhig und brav sein sollen. So, ja. Ne? Möglichst nicht zu laut, möglichst nicht zu zickig, nicht zu aufwendig, auffällig, kein Drama und. So, und das führt natürlich dazu, wenn wir dann eine sexuelle Energie in uns spüren, die vielleicht roher, wilder und unangepasst ist, dass wir dann, wenn wir einfach gelernt haben, unser Leben lang uns anzupassen, das lieber deckeln und da auch eine gewisse Scham haben, das überhaupt uns selbst gegenüber im ersten Schritt zuzugeben.
Hm. Ja, das finde ich spannend. Also ich meine, bei uns Männern kennt man das ja, wenn man auch an Glaubenssätze denkt oder was man so als Kind schon mitbekommt. Da hört man höchstens mal so dieses Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Ne? Irgendwie stell dich nicht so an. Mhm. Und bei Frauen gibt es ja bei Mädchen 95 Sachen. Und unter anderem brav ist, glaube ich, so eine ganz entscheidende Sache irgendwie. Ne? Vor allem, wenn man dann als junges Mädchen oder als wenn man dann als junge Frau in einer Findungsphase ist irgendwie und merkt auf einmal, man hat Bedürfnisse, man hat Dinge, die einen interessieren und dann wird das die ganze Zeit eingesperrt. Mhm. Ne? Mhm. Wie empfindest du das? Ist das möglich, dass das dann irgendwann ausbricht, ausbrechen darf mit Hilfe oder ist das ganz schwierig?
Doch, mit Unterstützung und mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Tools und den richtigen Übungen ist das möglich. Aber was natürlich in erster Linie da sein muss, ist die Bereitschaft. Mhm. Und auch der Wille dazu, auch wirklich etwas verändern zu wollen, weil ganz viele natürlich auch erstmal in ihrer Komfortzone bleiben möchten, ja, sich irgendwie eingerichtet haben, ne? Es läuft ja schon irgendwie und genau, und sich da einfach gar nicht rausbewegen mögen. Und ja, sexuelle Weiterentwicklung ist definitiv auch teilweise ein Schritt raus aus der Komfortzone. Und da braucht es erstmal eben diese Entscheidung, diese bewusste Entscheidung, ich möchte was verändern. Und dann ist es auch möglich, wenn man es wirklich möchte, wie in fast jedem Lebensbereich.
Ja, ein erster wichtiger Schritt ist ja überhaupt erstmal, dass die Leute ja zu dir kommen.
Ja.
Diese Entscheidung zu treffen, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, ja, ist ja vielleicht sogar der wichtigste.
Ja, absolut, ja.
Und du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du vor allem auch Frauen coacht. Wie ist das mit Männern?
Auch
Weil das stelle ich mir schon irgendwie, also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass Männer vielleicht auch eine falsche Vorstellung davon haben könnten, ja, was du da eigentlich anbietest.
Ja, ja,
das ist eine sehr vielversprechende Lache.
Ja. Nee, das liegt daran, weil vor allen Dingen Männer mich auch schon gefragt haben, häufiger gefragt haben, okay, wie muss ich mir das vorstellen? Was genau machst du da, wenn man von dir gecoacht wird? So, ja, ja,
frag für einen Freund.
Ja, genau, also da geht natürlich die Fantasie teilweise los. Ja, Männer sind auch neugierig, definitiv. Es ist bisher noch ein Feld, wo ich eher im privaten Bereich tatsächlich mich austausche, wo ich mich beruflich, ich sag mal, noch nicht rangewagt habe.
Ah, okay.
Ich vermute, dass das kommen wird, weil die Anfragen sind da. Und ja, letztlich ist es einfach ein Geschlechtsmerkmal, was ich selber nicht besitze und deswegen so, ne? Mich deswegen noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Ich habe es natürlich in meiner Ausbildung trotzdem auch gelernt und habe Wissen dazu. Ja, es ist noch eine kleine Hürde. Mhm. Ja, aber
ich meine, das ist ja auch ein Weg für dich.
Ja.
Ganz spannend. Also ich meine, du bist ja quasi nicht fertig, in Anführungsstrichen.
Nein.
Sondern es ist ja keine Einbahnstraße.
Nein, aber ich glaube, man ist niemals fertig mit so vielen Dingen.
Aber super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es gewusst hättet. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man eine Ausbildung zum Sexcoach bzw. zur Sexcoachin machen kann. Ich weiß nicht, wo finde ich das? Also ich meine, steht ja wahrscheinlich in diesen Heftchen für die FH oder sowas. So, also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Wie komme ich denn da dran, wenn ich Interesse an sowas habe?
Genau, also ich habe keinen IHK-Abschluss.
Ja, okay. Alles klar, verstehe.
Das habe ich nicht. Tatsächlich war das Zufall. Ich habe mich privat schon immer sehr für das Thema interessiert und habe und da reiße ich es jetzt an der Stelle mal ganz kurz an, in meiner Tätigkeit als Energieheilerin, zuletzt sehr viel Frauen zu den Themen Weiblichkeit und Sexualität betreut. Und dieses Thema kam halt immer mehr in mein Orbit sozusagen. Und dann ist es über Instagram passiert. Ich habe der einen oder anderen Person gefolgt, die sich mit Sexualität auseinandersetzen, die da beruflich zu arbeiten.
Ja.
Und dann habe ich, weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf, ob ich ein bisschen Werbung machen darf.
Ja, unbezahlte Werbung, aber völlig, unbezahlte Werbung. Völlig fein. Ja,
ja, okay. Dann habe ich die großartige Britta Kunze kennengelernt über Instagram. Mhm. Und genau, die hat von ihrer Ausbildung berichtet. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist das, was ich noch machen möchte, um einfach ja meine Klientinnen noch vollständiger, umfangreicher betreuen zu können. Mhm. Genau, ja. Darüber.
Kleiner Einwurf an der Stelle. Ich stelle übrigens gerade fest, dass es ja eigentlich keinen besseren Ort für dieses Thema gibt als dieses Podcast-Bett. Also naheliegend. Ne? Wobei man ja sagen könnte, dass es für das Thema Sex eigentlich noch viele andere Orte gibt als das Bett, logischerweise. Aber da kommen wir vielleicht ja noch zu. Wobei ich auch schon im Vorfeld so gedacht habe, mal gucken, wie viele doppeldeutige Geschichten hier dann auftauchen bei diesem Thema heute. Aber wir können das ja erstmal einfach so stehen lassen. Weil ich es einfach großartig finde, dass es das überhaupt gibt, dass Menschen sich damit auseinandersetzen dürfen, weil es ja wirklich einfach ein riesengroßes Thema ist, wo ich ja gerade schon gesagt habe, jeder mag es, aber die wenigsten sprechen drüber und man fragt sich ja irgendwie, warum ist das so? Ihr könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr Gedanken dazu habt, das interessiert uns natürlich auch wahnsinnig, wie ihr mit dem Thema umgeht. Also ob das bei euch ein großes Thema ist, ob das eine Rolle spielt, ob ihr darüber sprecht mit Freunden, Freundinnen, ob das mit eurem Partner überhaupt Thema ist oder so, weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen und auch immer wieder festgestellt, selber auch Nachrichten bekommen, aber auch zum Beispiel in den Facebook-Gruppen oder bei Instagram, wo es ja auch, wo es Gruppen gibt für Erkrankte zum Beispiel. Das muss ja jetzt nicht nur ME/CFS sein oder eine Kopfgelenksinstabilität, sondern auch verschiedene andere Dinge, wo die Menschen sich darüber austauschen. Wie ist denn das bei euch zu Hause eigentlich? Was geht denn noch, was nicht? Also da reden wir dann über so Dinge, wie kann jemand mit einer Kopfgelenksinstabilität seinen Oralsex genießen oder so, wo der Kopf ja nicht viel bewegt werden darf oder sowas. Ne?
Spannend.
Es ist auf jeden Fall Thema, die Leute interessieren sich dafür und es gibt ja auch einfach, das wirst du am besten wissen, unfassbar viele verschiedene Ebenen, auf denen man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ne?
Ja, absolut. Was ich sagen kann, es gibt eine Art Sexualität zu erleben und die bezieht sich auf rein energetische, auf eine rein energetische Ebene. Da brauchen wir den Körper im Grunde nicht mehr.
Ach was.
So, und genau, diese Möglichkeiten gibt es. Das ist natürlich eine Übungssache, aber wenn wir von Sexualität sprechen, dann ist es in erster Linie sexuelle Energie, die relevant ist für das ganze Thema. Sexuelle Energie ist im Prinzip Lebensenergie. So, und wenn wir in sexueller Erregung sind, wenn wir in Lust sind und wirklich fühlen, dann ist das, was unser Körper aktiviert, was wir spüren, was durch uns durchfließt, das ist Energie. So, und wir können die wahrnehmen und wir können die auch steuern und wir können auch mit dieser Energie Höhepunkte erleben, ohne dass der Körper irgendetwas macht.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja durchaus auch Kulturen auf dieser Welt, bei denen Sexualität eben auch nicht der rein körperliche Akt ist, sondern auf ganz vielen anderen Ebenen stattfindet. Ne?
Ja.
Wo du es jetzt ansprichst, dann lass uns das Thema doch wirklich mal mit reinnehmen. Du bist Reiki-Meisterin. Kurz zur Erklärung, was genau ist das für die, die es nicht wissen?
Also Reiki ist eine alte japanische Heilmethode. Es geht darum, dass ich als Reiki-Gebende eine universelle Quelle, die wir uns irgendwo am Himmel vorstellen können oder wo auch immer im Universum, anzapfe und diese Energie quasi durch mich durchfließt und ich sie über meine Hände an den Reiki-Empfangenden weitergebe. So, das wird schon urlange wird das gemacht. Und es hat Auswirkungen tatsächlich auf ganz, ganz vielen Ebenen, also körperlich, mental, seelisch, spirituelle Ebene. Es kann Blockaden lösen, es kann Stress reduzieren, es kann die Selbstheilungskräfte aktivieren. Da ist Reiki einfach eine wunderbare Methode und ich nutze das zusätzlich tatsächlich als Tool auch in meinem Sexcoaching. Und ja, es gibt noch ein, zwei andere Energieheilungsmethoden, die ich ebenfalls nutze. die einfach ganz wunderbar unterstützen können, wenn wir irgendwo Blockaden haben, an die wir so mit dem Verstand nicht rankommen.
Ja, ich bin ja, das wisst ihr von mir, also ich bin ja auf allen Ebenen in diesem Universum, egal ob rational, materialistisch oder auch spirituell, unfassbar neugierig. Es wird ja Menschen geben, die auch jetzt die Augenbraue heben und damit nicht so viele anfangen können, sind die ja bestimmt auch schon begegnet.
Natürlich.
Naja, das ist klar. Ja. Es ist halt, ne, ganz wichtig, es ist ein Angebot. Mhm. Ne, immer, also ihr könnt auch vorspulen, wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, okay, ich will lieber wieder über den körperlichen Akt sprechen. Dann ist euch das genauso gegönnt und da werden wir natürlich auch das ein oder andere jetzt noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Gibt es denn so Klassiker, wo Menschen zu dir kommen und wo man sagen kann, das begegnet dir immer wieder ein gewisses Problem mit Sexualität oder ist das einfach super individuell?
Es ist tatsächlich sehr individuell. Also was natürlich ein Klassiker ist, ist abnehmende Lust. Mhm. Das ist ein großes Thema, also gerade bei, ich sag mal, gerade bei Müttern. Ich kenne das selber auch aus eigener Erfahrung. Man hat einfach einen unfassbaren Mental Load den ganzen Tag mit Kindern, mit Haushalt, eventuell noch mit Arbeit, dies, das. Und es geht darum, überhaupt erstmal wieder in die Lust zu kommen und das erstmal überhaupt wieder zu spüren. Und da sind wir in Ebenen, die noch gar nicht so viel mit Sexualität an sich zu tun haben. Da geht es erstmal darum, wieder Entspannung zu finden, seinen eigenen Körper wieder wertzuschätzen und zu fühlen, kommunizieren, Nähe, Intimität außerhalb von Sexualität. Und dann geht es aber auch ganz viel darum, dass Frauen etwas in sich spüren, was sie, was da quasi unter der Oberfläche kribbelt, wo sie merken, keine Ahnung, ich guck gerne 50 Shades of Grey und es macht mich sehr, sehr aufgeregt, aber meine, ja, aber meine Sexualität, die ich zu Hause lebe, ist so das Gegenteil.
Ja.
So ungefähr, ne? Und was ist das eigentlich? Stimmt da irgendetwas nicht mit mir, dass ich das gut finde, dass mich das irgendwie anmacht und wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich das leben? So, ne? Also.
Es ist ja krass, es sind so viele Ebenen. Das ist ja nicht nur dieses von außen, das Gesellschaftliche, was hat man wie zu tun? Mhm. Dann kommt ja vielleicht der Partner oder die Partnerin dazu. Mhm. Aber alles fängt ja dann wirklich bei einem selbst an.
Ja.
Also wenn man hoch irritiert ist und sich vielleicht selbst etwas gar nicht zugesteht und vielleicht darf ich mir das jetzt überhaupt gönnen, das jetzt zum Beispiel hot zu finden oder sowas? Ne? Also dieser Diskurs, den man alleine mit sich selbst schon führt.
Genau, ja.
Und was ich gerade gedacht habe, weil du sagtest gerade Thema Mütter, um mal kurz dabei zu bleiben. Einmal Mental Load, also einmal das, was einen wirklich mental belastet den ganzen Tag über die Verantwortung, die man trägt, alles, was man wuppen muss als Mutter. Das ist ja das eine. Das andere ist doch mit Sicherheit aber auch der Hormonhaushalt. Also du hast ständig ein kleines Wesen an dir, was ja vielleicht auch, wenn du stillst, die ganze Zeit auch an deinen Brüsten zugange ist und so. Da überhaupt Raum für Sexualität zu schaffen, ist ja auch nochmal, glaube ich, eine extra Herausforderung, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, weil da eben diese körperliche Ebene dazu kommt, ne, wo man einfach Sachen hat, eben wie Hormone, wie auch das, der ganze Körper fühlt sich ja als frisch gebackene Mutter nicht mehr so richtig wie der eigene an.
Ja.
So, und ne, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, wenn man frisch Mama ist. Klar, das so, hast du recht, da kommen nochmal andere Dinge dazu. Und da ist auch die Frage, wie viel Raum möchte ich auch gerade, dass Sexualität überhaupt einnimmt oder möchte ich mich jetzt erstmal für eine gewisse Zeit einfach aufs Mama-Sein konzentrieren? So, das ist ja auch absolut legitim. Man darf nur den Anschluss nicht verpassen. Also man kann sich Sex auch quasi abgewöhnen.
Also so. Wirklich? Also dieses use it or lose it?
Ja, also das hat damals meine Hebamme zu mir gesagt, achtet drauf. Und sie hat das in den ersten 6 Wochen gesagt, wo ich noch wirklich gedanklich ganz woanders war.
Ja, du musst ja erstmal deine Einzelteile wieder zusammensuchen im wahrsten Sinne.
Da hat sie zu mir immer gesagt, beziehungsweise zu uns, achtet drauf, dass ihr euch eure Sexualität nicht abgewöhnt. Bleibt da am Ball. So, und ich habe es zumindest im Kopf immer behalten, ne? Auch wenn ich es körperlich noch nicht umsetzen konnte. Ich habe immer gedacht, okay, gut, ich mache das wieder, es wird wieder kommen. Aber ja, das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Hintergrund. Und
da hast du deine eigene Sexualität, die Sexualität deines Partners, also um jetzt mal bei euch Frauen zu bleiben, dann hast du vielleicht ein Kind, vielleicht auch noch ein zweites Kind, dein Hormonhaushalt ist völlig durcheinander, du lernst aber irgendwann den Drachen zu reiten und das funktioniert mit der Zeit, dann bist du dir über deine eigenen Bedürfnisse vielleicht irgendwann im Klaren und dann kommen die Wechseljahre. Wie fies ist das denn? Ist doch so. Ich meine, da wirst du doch wieder aus der Bahn geworfen, also ihr habt es wirklich nicht leicht.
Danke für dieses Statement von einem Mann. Ja.
Aber das ist doch wahrscheinlich auch was, womit du dich dann intensiv beschäftigst. Also wir können ja gleich auch noch über Midlife-Crisis bei Männern gerne sprechen. Aber um mal, ich frage dann für einen Freund wieder.
Natürlich.
Aber um mal bei dem Thema bei euch Frauen zu bleiben, dann auch noch Wechseljahre. Also ich meine, das ist ja wirklich Wahnsinn, das alles aufzufangen. Oder ist es eine Chance?
Ja, also ich habe mit dem Thema ja tatsächlich schon seit einiger Zeit zu tun. Ich bin jetzt 44 und habe seit einem Jahr ungefähr eben auch schon die Symptome. Und am Anfang beschäftigt man sich damit und denkt so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Es ist ein bisschen wie Pubertät nur rückwärts. Mhm. Also man merkt schon, wie einen das ordentlich durchschüttelt. Und es ist erstmal eine Herausforderung, da reinzukommen und sich zu sagen, okay, es verändert sich jetzt gerade ganz, ganz viel. Und auf der anderen Seite, ja, ich sehe es als Chance und ich sehe es als tatsächlich als Metamorphose beziehungsweise als Initiation.
Ja.
Ich bin dann keine Frau mehr, die potenziell schwanger werden kann, die potenziell hier ist, um Mama zu werden. Ich bin dann einfach nur noch Frau.
Ah, dann bekommt so. Sexualität auch ganz offiziell in Anführungsstrichen nochmal eine ganz andere Bedeutung sozusagen. Also nicht zur Fortpflanzung, sondern wirklich als Spaß. Als Freude, als Erlebnis, als sich selbst erleben.
Ja, so. Und das ist mittlerweile meine Perspektive darauf. Und das fühle ich auch. Und es ist nicht so, das habe ich am Anfang gelesen und es hat mir fürchterlich Angst gemacht, dass angeblich alles abnimmt. Die Lust nimmt ab, die Feuchtigkeit, die Lubrikation nimmt ab, dies nimmt ab, dies, jenes nimmt ab. Und ich kann aber sagen, also erstmal ist es sowieso auch total individuell, genauso wie jedes Mädchen, jeder Junge Pubertät anders erlebt.
Ja, ja.
Erlebt auch jede Frau Wechseljahre anders. Es gibt auch welche, die haben gar keine Symptome und es gibt welche, die leiden wirklich.
Naja, und es ist ja auch klar, dass wenn ein Feld so hoch individuell ist, das ist ja im Übrigen zum Beispiel bei unseren Erkrankungen genauso, also das, was mir hilft, muss jemand anderem nicht helfen und andersrum. Ne? Also es geht immer darum, vor allem auch den eigenen Weg zu skizzieren und Impulse an Menschen weiterzugeben. Da kommt wieder das Wort Angebot auch mit rein, also zu gucken, was kann ich jemandem vielleicht empfehlen, aber am Ende des Tages müssen die Leute das dann für sich entscheiden, sozusagen, was sie davon annehmen wollen und was nicht. Ne?
Genau.
Aber du hast ja trotzdem, auch wenn du sagst, du hast noch nicht so viel jetzt mit Männern gearbeitet, trotzdem ja auch einen speziellen Blick auf Männer, diese haarigen Biester, wie es so schön in einem Song der Ärzte ja heißt. gibt es denn irgendwas, was Männer und Frauen beim Thema Sexualität wirklich konkret unterscheidet, wenn die zu dir kommen? Also, dass Männer und Frauen unterschiedliche Blick auf Sexualität haben, ist ja vielleicht jetzt nichts Neues. Aber was stellst du so fest?
Also erstmal vielleicht als ganz interessanter Hinweis, was glaube ich ganz viele nicht wissen, was ich auch nicht wusste, bis zur 6., 7. Schwangerschaftswoche ungefähr sehen wir im Genitalbereich alle gleich aus. Also wir haben
Männer und Frauen?
Ja. Wir haben die gleichen Bestandteile.
Entschuldige, du meinst im Bauch der Mutter.
Ja, ja.
Aber ich habe gerade gedacht, wenn meine Frau in der 6. Schwangerschaftswoche ist, sehen wir untenrum alle gleich aus. Da musste ich mal kurz, das hat mich jetzt irgendwie kurz irritiert. Was sagt das über mich aus, Lane?
Okay. Was ist bei euch passiert, dass eine Frau schwanger war?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Okay, aber das war jetzt, hatte kurz einen Aussetzer, okay, ich weiß nicht, vielleicht da noch jemand. Genau, also im Bauch der Mutter als Embryo, als Fötus.
Genau, wir als Baby, genau, im Bauch. Sehen gleich aus, so. Und es sind quasi die gleichen Bausteine, die wir mitbringen, sowohl Männer als auch Frauen. Und die werden dann danach einfach anders zusammengesetzt.
Das habe ich auch tatsächlich mal irgendwo gelesen. Im Grunde genommen sind die Geschlechtsteile fast identisch, nur dass sie bei Frauen nach innen und bei Männern nach außen gelagert sind, könnte man vielleicht grob vereinfacht sagen, so, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ganz grob kann man das so sagen. Also die funktionieren natürlich beide ein kleines bisschen anders, aber das, was ihnen organisch zugrunde liegt, ist wirklich schon sehr ähnlich. Genau, um auf deine Frage zurückzukommen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ein bisschen Anlauf genommen, aber war
genau,
gut,
einmal das, kurz und
das zu erzählen. Ja.
genau, also es unterscheidet sich schon. Also es gibt Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern. Männer sind grundsätzlich in ihrer Sexualität und natürlich gibt es Ausnahmen, ne, in beide Richtungen, aber hauptsächlich sind Männer, ich habe dieses Beispiel mit dem Feuer, was ihre Lust angeht, viel schneller da. Es ist wie ein Feuer, was man anzündet und dann brodelt es. So, und dann ist es da und dann ist der Mann ready und so, kann losgehen.
Ja.
Während die Frau eher wie Wasser ist, was langsam zum Kochen gebracht werden muss, ne? Wo es ein bisschen dauert, bis es aufgewärmt ist und so. Das ist schon mal so ein grundsätzlicher Unterschied, der, wie gesagt, nicht auf alle anwendbar ist, aber schon mal so im Groben häufig schon mal einen Unterschied macht.
Und es ist ja praktisch, wenn ich Feuer habe, um das Wasser zu erwärmen, um das mal einfach mit einzuwerfen.
Ja. So, und dann ist es auch so, dass Männer Sexualität häufig nutzen, um Nähe zu erzeugen, um sich mit ihrer Partnerin nah zu fühlen und Intimität zu kreieren. Frauen auf der anderen Seite brauchen erst Nähe, nicht sexuelle Nähe und Intimität, um überhaupt sexuell erregbar zu sein.
Und jetzt ist ja das Problem, wenn man das jetzt mal so ein bisschen übertrieben pauschalisieren würde. Ne? In der Zeit, in der du das jetzt beschrieben hast, in den 1-2 Minuten, ist ja mancher Mann schon fertig. Wie kriegen wir diese Ebenen denn jetzt zusammen? Also was würdest du sagen, auch vielleicht in deinen Coachings oder so, wenn man da so auseinander liegt irgendwie, wie kommen Paare da am besten zusammen?
Also das bedarf natürlich einer konkreten Analyse, sag ich mal. Also es gibt, wenn man mit mir zusammenarbeitet, gibt es erstmal einen riesigen Fragebogen, der alle erstmal einschüchtert, weil man natürlich gucken muss, wo kommt jemand her, wie ist jemand sexuell geprägt, wie lebt er seine eigene Sexualität auch, ne? Also wenn ich mein Leben lang richtig hart mit mir selber umgegangen bin und richtig, ich sag mal, mich grob benutzt habe sozusagen, mich selber, dann bin ich natürlich auch weniger feinfühlig. So.
Ja, liegt in der Natur der Sache, ja.
Ja, so. Und dann gibt es ganz, ganz viele Hintergründe, die ich erstmal in Erfahrung bringe. Darum geht es immer erstmal im ersten Step.
Und die Leute lernen ja auch was über sich beim Ausfüllen dieser Bögen, ne?
Absolut,
schon,
ja.
Sind ja meist schon erste Erkenntnisse dann für die Leute mit dabei, wenn sie sich mal Gedanken über gewisse Dinge gemacht
haben. Ja, dann lesen sie auch immer Fragen, wo sie denken so, ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
So, ja, da muss man gucken. Also ich würde je nach Fragestellung und je nach Wunsch natürlich auch, ne? Also es geht dann auch darum zu ermitteln, okay, wer wünscht sich was? Was sind hier eigentlich die Bedürfnisse und wo wollt ihr hin? Ne, was ist eigentlich genau das Ziel? Weil das kann ja auch unterschiedlich sein. Ne? Und es ist dann erstmal wichtig, wenn man mit Paaren arbeitet, ein gemeinsames Ziel zu definieren und daran zu arbeiten. Und es gibt eine ganz lustige Geschichte, die mir meine Ausbilderin erzählt hat von einem Mann. Und es passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, der wirklich innerhalb von einer Minute quasi regelmäßig gekommen ist und seine Frau relativ frustriert war.
Ja. Also ich will das mal einmal ganz kurz einwerfen. Ich habe das gerade ja so ein bisschen albern formuliert. Das ist natürlich no offense, also vorzeitiger Samenerguss und so ist für viele natürlich ein großes Problem, großes Thema. Ne? Also ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen, sondern das einmal mal kurz eingeworfen. Das ist natürlich wirklich, wirklich ein ernsthaftes Thema für viele.
Ja, natürlich, ja. Also so wie alles. Alles kann ein Thema sein und es sind manchmal Dinge, die sind für den einen Menschen überhaupt gar kein Problem, für den anderen eine riesen Herausforderung. Ne? Also und das ist es gerade, dass wir da auch unsere Scham verlieren, über diese Dinge zu sprechen. So, und dieses Paar ist ins Sexcoaching gekommen mit genau diesem Thema und die haben ein paar Wochen zusammen gearbeitet. Das ist auch immer noch so eine Sache beim Sexcoaching. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, ne? Deswegen, ja. Genau, also eine Session reicht da meistens nicht, das schon mal so als kleiner
Vorbereitung. Das ist auch eine schöne Art von Arbeit.
Ja, so, und die haben dann mit gewissen Übungen zusammengearbeitet und sich rangetastet und nach ein paar Wochen sah das Ganze so aus, dass dieser Mann 45 Minuten Ausdauer hatte mit seiner Erektion, bevor er überhaupt gekommen ist. Und das wiederum hat dann seine Frau überfordert.
Ach, so, okay, jetzt hatten wir das gegenteilige Problem sozusagen.
Ja.
Aber erstmal Respekt. Also das ist ja mal eine Veränderung. Ja. Also mein lieber Mann.
Genau, und es ist alles mit den richtigen Übungen. Es ist alles trainierbar. Wichtig ist, dass beide sich einig sind, wo sie eigentlich hin möchten. Und genau, und dann arbeitet man da individuell an den Themen.
Ja. Was mache ich denn, wenn die Ziele weit auseinander liegen? Also wenn ich jetzt, ich übertreibe jetzt mal wieder, aber um es einfach ganz deutlich darzustellen, der eine will die ganze Zeit nur Missionar und der andere will gerne auf eine Kinky-Party.
Da geht es erstmal darum zu gucken, okay, was sind die Hintergründe? Hm. Ne, warum wünscht sich der eine das? Warum wünscht sich der andere das? Und die beiden erstmal ins Gespräch zu bringen. Weil manchmal sind die Bedürfnisse dahinter ja auch was ganz anderes, als dieser Wunsch jetzt erstmal vermuten lässt. Wenn ich dieses Beispiel jetzt aufnehme, ja, eine Part sagt, ich will unbedingt auf eine Kinky Party, dann ist die Frage, okay, warum? Hm. Ne? Also da können wir viel von Kindern lernen. Warum Fragen sind einfach pauschal mal großartig.
Ja, ja, ja.
Auch in diesem Bereich.
Weil man ja oft auch feststellt, dass man nicht immer sofort eine Antwort hat. Mhm. Und das ist ja die Krux an der ganzen Sache. Das ist ja das, was ja dann überhaupt erstmal alles in Bewegung und in Gang setzt, ne?
Ja, genau. Aber dann zu sagen, okay, warum ist es eigentlich so, ne? Was reizt dich in der Kinky Party? Was versprichst du dir davon? Und was möchtest du da erleben? Und dann kommt vielleicht manchmal raus, okay, eigentlich will ich mich nur mal anders anziehen. Eigentlich will ich mal so einen Lack und Leder tragen oder eigentlich will ich nur mal die Atmosphäre schnuppern oder dies, das. So, und dann kann man gucken, okay, was steckt bei dem anderen dahinter? Und manchmal stellt sich dann heraus, okay, vielleicht sind die Bedürfnisse gar nicht so unterschiedlich. Nur der eine stellt es sich so vor, der andere stellt es sich so vor. Ah, und dann ist es vielleicht auch schon mal eine Idee, dass man erstmal dieses Lack- und Leder-Ding eventuell in den eigenen vier Wänden ausprobiert. So, und genau, das ist eine Sache, wo man dann gucken kann, was sind die Hintergründe? Wo kann der gemeinsame Weg liegen? Was könnte auch ein echter Kompromiss sein? Man muss immer aufpassen, dass man keine falschen Kompromisse trifft. Mhm. Ne? Weil jeder soll weiterhin happy sein mit dem, was er auslebt und erlebt.
Ja, und nicht immer über seine Grenzen gehen, nur um dem anderen vielleicht einen Gefallen zu tun. Halt. Aber das ist ja
auf gar keinen Fall.
Im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was du ja vermitteln willst eigentlich. Ne?
Genau. Naja, Konsens ist sowieso das A und O. Also genau.
Und wenn ich mir das so vorstelle, was mir gerade so in den Kopf kommt, was ich irgendwie eine schöne Erkenntnis finde, ist, ich stelle mir halt gerade vor, wie so jemand, der Lust auf Lack und Leder hat und jemand anders vielleicht irgendwie nicht, das in den eigenen vier Wänden auszuprobieren. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es da viel zu lachern kommt.
Ja.
Was dann einfach auch wahrscheinlich sehr viel Druck daraus nimmt aus dem Thema. Ne? Überhaupt erstmal die Ernsthaftigkeit und diese ganze Rationalität daraus zu kriegen und eher vom Denken weg hin zum Fühlen zu kommen. Ne?
Ja, absolut. Also das ist echt eine Sache, dass das unterschätzen viele, wie wichtig Humor innerhalb dieses Themas ist. Also Sexualität ohne Humor, ohne Playfulness, das funktioniert nicht. Weil dann sind wir so verkrampft, da machen wir uns, wie du sagst, so viel Druck, dass wir uns ja gar nicht öffnen können. Ich meine, wenn ich denke, okay, es muss so und so laufen, ne? Wenn ich schon so eng bin, ja, und dann der ganze Körper eng wird. Ich meine, gerade bei einer Frau, also so, ne, kann man sich vorstellen. Also Neugierde zu haben und spielerisch zu sein und zu lachen und zu erkunden und wirklich Sexualität als quasi die Spielwiese für Erwachsene zu betrachten.
Ja.
Und zu gucken, was gibt es noch, was können wir machen und können wir das mal testen und können wir hier nochmal probieren und können wir da mal anfassen und so, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und diese Spielwiese ist halt viel größer und vor allem auch ganz anders als das, was einem auf bestimmten Internetseiten halt vorgelebt oder man kann ja besser sagen, vorgespielt wird.
Ja, ja.
Ich meine, das ist doch auch was bei vielen Menschen, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich zu völlig falschen Erwartungshaltungen führt, oder?
Ja, also es ist natürlich auf der einen Seite schön, dass wir diesen ganzen Zugang zu all diesen Filmen haben inzwischen. Das klar kann uns auch bereichern, aber aus meiner Perspektive bereichert es erst, wenn wir selber eine sehr bewusste Sexualität haben, wenn wir da sehr bei uns angekommen sind, was wir brauchen und schon erfüllt diese leben können, so, dann können wir das unterscheiden und sagen, okay, ich nehme das jetzt mal als visuellen Anreiz und nicht als, und da sehe ich die Gefahr, gerade bei jungen Menschen, die dann sowas schon gucken, reden den ganzen Tag, die ganze Zeit um den heißen Brei rum, die sich Pornos reinziehen, ich sag's jetzt
einfach
mal so.
Ja, bitte, naja, ja.
Junge Menschen, die sich Pornos anschauen, weil sie einfach den Zugang dazu haben, bekommen tatsächlich ein völlig falsches Bild und sind, glaube ich, mitunter auch so eingeschüchtert davon, wie müssen sie aussehen, wie müssen sie performen, was müssen sie genau machen, Und
Performances, glaube ich, weil ich meine, das was ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, weil das, was man da sieht, hat ja eher was mit einem Leistungstest zu tun, als wahrscheinlich mehr mit der Realität. Ne?
Ja, genau. Und das ist ganz, ganz gefährlich, glaube ich, um wirklich seine eigene authentische Sexualität zu entwickeln, wenn wir solche Vorbilder haben und denken, so muss Sex laufen, weil nein.
Oder aber das Gegenteil, könnte ich mir auch vorstellen. Du hast gesagt, einerseits kann das natürlich sehr einschüchtern. Ich glaube, Männer auch vor allem halt, wenn man da so sieht, was da so durch die Kamera schwingt teilweise. Ja. Und auf der anderen Seite kann es vielleicht aber auch dazu führen, dass Menschen vielleicht Dinge tun, von denen sie vielleicht eigentlich gar nicht selbst überzeugt sind, aber da halt sehen und dann übers Ziel hinausschießen, weil sie denken, dass man also eher, ich sag mal, das Gegenteil von eingeschüchtert sein, sondern eher sich zu weit nach vorne zu wagen.
Ja, ich tatsächlich habe ich diese Erfahrung selbst gemacht. Mhm. Also ich hatte vor fast 25 Jahren tatsächlich schon mal mit meinem ersten Freund, mit meiner ersten großen Liebe eine sehr experimentelle Phase, um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und natürlich ist das, was die meisten Menschen oder was sehr viele Menschen, zumindest mit denen ich bisher gesprochen habe, interessiert, wo alle heimlich neugierig sind und was viele vielleicht auch nicht so richtig aussprechen mögen, aber ist so klassisch der Dreier, ne?
Ja.
Für eine Frau halt zwei Männer und genau, für einen Mann halt mit zwei Frauen mal so. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
Ja, ganz ehrlich, da wird doch jeder lügen, der jetzt was anderes behauptet.
Siehst also, du, ja, genau.
Auch da, ne? Ich meine, klar wird es Menschen geben, die sich vielleicht dafür überhaupt nicht interessieren, aber jetzt mal Real Talk, also der Großteil von uns, ich kann da nur auch für uns Männer jetzt sprechen, aber bitte, ganz ehrlich, wer nicht?
Natürlich auch. Keine Ahnung, drei Männer, drei Frauen, in welchen Konstellationen auch immer, ne? Wir sprechen hier gerade sehr, sehr einseitig die ganze Zeit. Gibt natürlich auch ganz andere Konstellationen, aber das ist zum Beispiel so eine Sache.
Ja, das ist das, ne? Also das sowieso. Also wir reden jetzt nicht, also das ist mir ganz wichtig, nicht nur von Mann-Frau-Konstellationen zu sprechen, ne? Das steht ja völlig außer Frage.
Genau, kam mir nur an der Stelle gerade so ein bisschen.
Ja, guter Einwurf,
in den Orbit, genau, so. Und das war dann damals bei uns auch so Anfang 20 und wir haben Pornos geschaut und gesehen, oh ja, geil, da sind die irgendwie zu dritt zugange, das ist hot, das wollen wir unbedingt ausprobieren. So. Und und dann haben wir uns einen Freund dazu geholt. Und was dann aber passiert ist, wir haben wirklich uns an diesen Film orientiert und gedacht, so, wir müssen jetzt das und das machen. Aha, jetzt geht es so. Es war total mechanisch.
Ja.
Keiner hat dabei so wirklich irgendwie was gefühlt. Mhm. Ich war im Prinzip nur am Funktionieren. Und wir mussten es dann auch irgendwann abbrechen, ne? Weil es fühlte sich einfach nicht gut an. So, und das kann natürlich passieren, ne? Dass wir dann einfach denken, wir haben das gesehen, wir wollen das nachmachen, aber wir machen das dann nicht. Ich meine, es ist ja nichts Verkehrtes daran zu sagen, wir finden irgendwie einen Dreier heiß. Aber dann geht es darum, das auf die eigene Art und Weise umzusetzen, ne? Und sich da langsam ranzutasten und zu gucken, wie fühlt es sich sicher an? Weil das ist das A und O, dass wir uns mit uns und unserem Körper sicher fühlen, dass unser Nervensystem reguliert ist, ne? Und wir nicht übers Ziel hinausschießen und uns am Ende selbst traumatisieren. Ja. Weil das kann mehr kaputt machen, als dass es irgendwie aufregend ist.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt, weil in dem Moment ist der Unterschied, glaube ich, es nicht für andere zu tun, in Anführungsstrichen, also das, was ich da gesehen habe, dem nachzueifern, sondern es halt wirklich für mich zu tun.
Absolut, ja. Ne? Genau.
Du hast es eben auch schon ja angerissen. Also vor allem auch eben, ich glaube, dann ist die Basis für alles, den Weg zu sich und zu seiner Sexualität halt zu finden. Dann beschreib mal den Weg. Wie finde ich zu meiner Sexualität? Wo geht's da lang?
Ja. Abhaken. Ja. Schritt 1.
Ja. Du bist jetzt quasi, oh, schönes Wortspiel, mein Verkehrsschild sozusagen. Wie finde ich zu meiner Sexualität?
Ja,
also die Frage ist ja, wie kann ich so locker lassen, dass ich diesen Weg zu mir finde, dass ich mit mir so im Reinen, in Anführungsstrichen, mit im Einklang bin, dass ich es auch zulassen kann, zu experimentieren, sagen wir mal.
Ja, also da spielen ganz, ganz viele Dinge auch wieder eine Rolle. Also zum einen, was ich vorhin schon angedeutet habe, es ist super hilfreich, wenn ich mir erstmal über meine eigene sexuelle Geschichte Gedanken mache, weil wir auch schon als Kinder ein natürliches Lustempfinden, Lust- und Genussempfinden haben.
Ja.
Das geht ja schon ganz, ganz früh los. Und da mal ein bisschen zu forschen, wie habe ich das empfunden? Wie war meine Sexualität als Jugendliche? was für Vorbilder hatte ich, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich geprägt, was habe ich über Sex gelernt und was habe ich auch über Körper gelernt.
Ja.
So, ne?
Sind zu Hause immer alle super krass angezogen rumgelaufen oder nach der Dusche auch mal nackt durch die Bude gerannt.
Ja, ja, genau. Oder hat jeder immer die Tür abgeschlossen, wenn sich umgezogen wurde oder so. Ne? Das spielt ja alles eine Rolle. Und das einmal sehr, sehr genau zu durchleuchten. Und da kann man sich wirklich echt auch Zeit für nehmen und das am besten auch aufschreiben, weil da stecken ganz, ganz viele Nuggets drin, dass man wirklich, und das habe ich, das ist das Schöne, ich habe so vieles selber erlebt, ne? Deswegen weiß ich, wie hilfreich und wie nützlich diese Tools sind. Und wenn man sich damit beschäftigt, auf einmal merkt, oh ja, krass, das und das, so bin ich aufgewachsen, ne? Wie könnte das jetzt irgendwie anders sein? Also das ist das eine, was ich empfehlen kann, sich mal mit der eigenen sexuellen Historie zu beschäftigen. So. Und dann ist ein großes Thema natürlich auch der eigene Körper. So, ne? Weil der Körper ist nun mal unser Vehikel. Das ist das, womit wir, wenn wir gerade nicht energetisch, von energetischer Lustgewinnung sprechen, ist das unser Kontaktfeld, wie wir mit unserem Gegenüber
sozusagen.
Ja, so. Und wie bin ich mit meinem Körper, ne? Und da geht das teilweise schon mit Sachen los wie Ernährung, Bewegung und, ne? Also wie körperbewusst bin ich mit mir? Wie wertschätzend bin ich mit meinem Körper und wie wohl fühle ich mich auch in ihm? Und da spielt Selbstliebe, Selbstwahrnehmung eine ganz große Rolle. Wie viele Menschen können das aushalten, sich im Spiegel mal eine Weile in die Augen zu schauen? Sich dann vielleicht sogar was Nettes zu sagen? Wie viele Menschen haben sich nackt schon mal ein bisschen länger im Spiegel betrachtet? Oder ihre Genitalien im Spiegel angeschaut? Wie lange hat es gedauert, bis ich meine eigenen Genitalien mal gesehen habe? Bis ich gewusst habe, ah, so und so sieht es eigentlich aus. Und nicht nur das Aussehen, auch der Geruch und der Geschmack, also wirklich seinen ganzen Körper mal kennenzulernen. Ne?
Ja.
Und genau.
Das ist ja Thema Selbstliebe grundsätzlich, sowas, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen.
Ja, ja, absolut. So, ne? Und Selbstliebe, Körperliebe und so, das ist auch ein elementarer Schritt. Und dann geht es darum, auch zu erforschen, was habe ich für Bedürfnisse. Das auch mal mit sich selber zu experimentieren, ne? Und einfach mal zu gucken, okay, was passiert eigentlich, wenn ich meinen eigenen Körper berühre, wenn ich meinen Arm berühre, ne? Mag ich das lieber so sanft? Mag ich das lieber, wenn ich ein bisschen drücke oder vielleicht kratze, ne? Und was sich am Arm gut anfühlt, fühlt sich vielleicht am Bauch ganz anders an. Mhm. Und was sind eigentlich meine erogenen Zonen? Wo fühlt sich das eigentlich schön an?
Ja.
Und festzustellen, wow, krass, wenn ich meine Hand berühre, ne? Wenn ich da irgendwie so ein bisschen spielerisch mit bin, dann ist das total schön und dann ist das mega sinnlich und dann komme ich in so einen lustvollen Zustand.
Ja, und sich das zu erlauben.
Ja.
Ne?
Ja.
Das einfach passieren zu lassen.
Genau. Und da kann man ganz viel neugierig mit sich selber forschen, von vorne bis hinten und auch, wie masturbiere ich eigentlich? Wie habe ich das mein Leben lang gemacht?
Mhm.
Ne? Was sind die Techniken, die ich nutze? Und kann ich das vielleicht mal anders machen? Kann ich mal neugierig sein und sagen, okay, ich mache es jetzt mal langsamer oder ich mache es schneller oder ich mache es in einem anderen Raum oder ich mache es mit der anderen Hand.
Alleine mal die Hand zu wechseln,
ja,
macht
ja
einen riesengroßen Unterschied.
Absolut, ja. Ja, ja, genau. So, oder eventuell auch mal ein Hilfsmittel. Ich bin nicht so ein großer Freund, nicht so eine große Freundin von Toys tatsächlich.
Aha, okay, spannend.
Ja. Also es gibt Sachen wie zum Beispiel Joni-Eier, ne? Das sind so Kristalleier für Frauen. Da würde ich sagen, das unterstütze ich sehr. Das macht eine ganz feine, sensible Unterstützung. Aber alles, was so bunt ist und vibriert und riesig ist und irgendwie fancy Saugmechanismen hat, da bin ich nicht so ein großer Fan von. Also das kann hilfreich sein für Menschen, die einen schwierigen Zugang haben und die damit vielleicht erstmal kurzfristig eine Überbrückung haben und ein Hilfsmittel haben. So, das kann hilfreich sein. Aber ich würde das nicht als Dauerzustand zelebrieren tatsächlich, weil wir stumpfen uns ab. Kein Penis vibriert.
Aus eigener Erfahrung nicht. muss ich sagen. Ich kann jetzt nicht für andere Männer sprechen, wie sich das dann so anfühlt.
Das würde ich auch gerne nochmal in den Kommentaren hören, falls ihr einen vibrierenden Penis hat, bitte
aber
melde
das
dich.
Aber das ist eine tolle Sicht auf die Dinge, weil ich sag mal so, also Sextoys werden ja nun mal wirklich eigentlich als Ergänzung oder eben als das verkauft, wie es sich nun mal nennt, als Spielzeug sozusagen. Yeah. Aber klar, die Gefahr ist natürlich groß, dass vielleicht irgendwelche Dinge zu mechanisch werden, die eigentlich dann vom eigentlichen Fühlen ablenken sozusagen.
Genau,
so,
ja. Ja.
Und was ich so gerade gedacht habe, ist, die Bedürfnisse ändern sich ja auch im Laufe des Lebens vielleicht einfach. Ne? Also was sich vor 20 Jahren gut angefühlt hat, fühlt sich jetzt vielleicht ganz anders an.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wie toll ist das eigentlich? Ja. Was für eine Riesenchance auch.
Ja. Ja,
oder eine Möglichkeit, irgendwie seinen Körper nochmal neu und anders kennenzulernen.
Ja, absolut. Ja. Es ist eine Reise, die nicht aufhört. Und es ist auch je nachdem, mit welchem, welches Gegenüber man hat. Also mit sich selber, klar, aber das auch mit einem Gegenüber verändert sich das natürlich nochmal und man kann da lernen und wachsen. Es ist unglaublich spannend.
Naja, ich meine, allein schon anatomisch oder rein physisch, ne? Ich meine, du wirst Mitte deiner 20er ganz andere Zirkusnummern durchführen im Bett vielleicht, als du das dann mit 75 im Alter machst oder so. Also die meisten würde ich jetzt mal tippen.
Ja.
Ist das, ne? Also ich sag mal so, die Voraussetzungen für Sexualität verändern sich ja automatisch. Auf gewisse Dinge habe ich Einfluss, auf gewisse andere Dinge habe ich keinen Einfluss. Und wahrscheinlich ist die Herausforderung für die meisten Menschen ja auch einfach, mit diesen Gegebenheiten umzugehen. Aber das halt eben nicht als Einschränkung zu verstehen, sondern als Möglichkeit, Sexualität dann neu zu entdecken, ja. Anders zu entdecken. So,
ja,
ne?
Genau. Das ist eine Chance und das ist dann einfach ja nicht besser, nicht schlechter. Es ist einfach dann anders. Und das anzunehmen und da auch den Widerstand aufzugeben, weil auch das ist eine Sache, die mir mitunter begegnet bei Menschen, die ein kleines bisschen älter schon sind, dass dann gewisse Körperfunktionen nicht mehr so sind. Also das ist dann auch meistens eher ein Männerthema tatsächlich.
Ja.
Ne, dass ich sage es mal, wie es ist, dass die Standfestigkeit nicht mehr so ist wie in den jungen Jahren. So. Und das ist dann eine Sache, A, kann man da so ein kleines bisschen dran arbeiten und das so ein bisschen trainieren. Und B, ist es auch einfach eine Sache, wo es hilfreich ist, den Widerstand aufzugeben und das nicht zu verurteilen, sich nicht dafür zu schämen, sondern auch offen damit umzugehen. Und auch das wiederum ist eine Sache, die ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Man kann auch eine sehr erfüllte Sexualität mit einem Mann leben, der in diesem Bereich ein Thema hat. Also das ist nicht relevant, weil wir natürlich in unserer Gesellschaft auch sehr orgasmusfixiert sind. Ne? Das
ja,
ist so
ja.
Das, wie wir uns Sex ja häufig vorstellen, ne? Dass wir eigentlich Sex machen, um zu diesem Ziel zu kommen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also nicht der Weg ist das Ziel, sondern wir sind sehr zielorientiert halt. Ne?
Genau, und das ist super schade, weil alles, was dahin passiert, oder auch wenn es gar kein dahin gibt, aber alles, was wir mit unseren Körpern machen können, das kann so aufregend sein, das kann so schön und so erfüllend sein und da kann so viel Intimität entstehen. Da brauchen wir manchmal gar keinen Orgasmus am Ende und dann gehen wir trotzdem super genährt und super glücklich und erfüllt aus so einer Begegnung raus. So, und ja, da sind noch ganz viele Dinge, die so, ich glaube, gesellschaftlich ein bisschen aufgeräumt werden dürfen und wo man vielleicht die Perspektive ein bisschen ändern darf.
Das wäre so mein Fazit aus allem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Weg von einer Sexualität, die ich spüre, wie das von mir erwartet wird, hin zu einer Sexualität, die ich selbst spüre.
Ja, schön.
So, passt ja. Das so ungefähr?
Ja.
Ja. Und ich finde es unglaublich toll, dass es Menschen wie Lana gibt, die dabei helfen und unterstützen. Du bist eine Kettensprengerin, was das angeht. Ja, ist ja so. Also auch wenn du auf Kinky Partys vielleicht gerne Ketten trägst, das weiß ich ja nicht. Aber du weißt dieses Bild, wie ich das meine halt. Ja. Ne? Das ist doch dann vielleicht ein ganz schöner Abschluss für den Moment, für dieses, wie ich finde, unfassbar tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel mitgenommen. Wie gesagt, schreibt mir gerne alles, was euch dazu durch den Kopf geht oder durch den Körper geht, in die Kommentare, je nachdem. Ich finde, das ist ein Thema, was unbedingt raus muss aus dieser Tabuzone, wirklich. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Hippie wäre oder so, aber lebt eure Sexualität, habt Spaß, sprecht darüber und genießt das einfach und versucht euch nicht von außen da irgendwie gängeln zu lassen. Und ihr merkt ja auch, wie wir jetzt darüber sprechen, Da gibt es so viel zu erkunden und so viel zu erleben irgendwie. Also ich wünsche euch von Herzen, dass ihr jetzt hier irgendwie sitzt mit großen Augen und mit offenem Herzen und irgendwie sagt, oh ja, da waren Sachen dabei, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht oder da möchte ich jetzt unbedingt drüber nachdenken.
Ja, sehr, sehr schön.
Ja. Und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr Lana findet. Ich werde alles in den Beschreibungen verlinken, Instagram-Account, Homepage, die auch, glaube ich, habe gelesen, gerade neu ist. Ne?
Genau.
Frisch aufpoliert, ja, genau. Ja. Also Lana ist auch immer für euch da. Wenn ihr wollt. Und ansonsten versuche ich jetzt irgendeine Überleitung hinzubekommen zu meinem Nachttisch. Also das liegt ja irgendwie.
Ja.
Okay, nicht nur, was hatten wir vorhin gesagt, nicht nur das Bett ist ein passender Ort für Sex, vielleicht auch der Nachttisch. Vielleicht kann man es ja so machen.
Naja, zumindest kann man am Nachttisch Dinge aufbewahren, die vielleicht unterstützend sein könnten.
Das ist richtig. Guck mal, den Dreh habe ich jetzt nicht hingekriegt irgendwie.
Ja.
Ich bin mal gespannt jetzt mit dem Teaser, was du mir mitgebracht hast.
Ja, ich befürchte, da muss ich dich enttäuschen.
Na gut,
aber
bin gespannt.
Ja, es ist ein Obsidian.
Ein Obsidian, ein Stein.
Genau.
Ein schwarzer Obsidian.
Genau. Es ist eigentlich eine Kette, aber natürlich im Nachttisch und zum Schlafen lieber unter das Kopfkissen legen oder irgendwie auf die Brust oder so. Es steht jetzt drauf, ne, für Stärkung und innere Balance. Er macht aber noch ganz, ganz viel mehr. Ich gebe dir nachher nochmal eine Beschreibung dazu.
Kann aber ich auch mal ein eigenes Coaching hier gleich, wenn die Kamera aus ist.
Ja, genau, ein Heilstein.
Also Heilstein-Coaching wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, nee, aber es ist, also unter anderem kann er das Immunsystem stärken.
Schön.
Und auch zur Heilung der Wirbelsäule beitragen.
Ach.
Ja, genau.
Okay. Mhm. Dann lege ich mir den erst recht gerne unter das Kopfkissen.
Ja, und löst emotionale Blockaden. Kann auch alte Ängste auflösen. Also ich habe die Beschreibung gelesen und dachte, ja.
Das passt wie Arsch auf einmal.
Ja, genau.
Das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr persönlich. Freue ich mich sehr drüber. Und ich habe auch festgestellt, es gab ja auch schon ein paar Kommentare, die das so ein bisschen schmunzelnd konnotiert haben. Bisher kaum was von dem, was ich bekommen habe, hat wirklich den Weg in den Nachttisch gefunden. Also es sind alles so wahnsinnig tolle und persönliche Sachen, dass die da drin einfach nichts zu suchen haben. Aber ich werde trotzdem ganz große Freude an einer Jubiläumsfolge haben, wo wir uns nochmal alle angucken können, was hier so mitgebracht wurde und worüber wir gesprochen haben. Und da gehört der natürlich auch mit dazu. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen Dank. Vor allem was sehr Persönliches. Ganz toll. Dankeschön. Und wo wir gerade beim Thema Steine tauschen sind, bekommst du natürlich auch. Jetzt, ihr wisst ja alle, was kommt. Und du, ja, genau. Aber was ich ja so toll finde, ist, es sind ja trotzdem alles wirklich immer Unikate.
Ja.
Es sind ja einfach wirklich Unikate, diese Meteoriten hier. Und du bekommst deinen ganz eigenen natürlich auch. Und ich hab ja mehrere davon und ich gucke mir die ja vorher an. Und ich habe mir einen ausgesucht, wo ich der Meinung war, dass der zu dir passt. Weil die haben ja ganz viele verschiedene Formen. Ich gebe dir den einfach mal.
Wow.
Und zwar finde ich,
vorsichtig rummachen.
Der sieht besonders, oder der passt, finde ich, besonders gut zu dir, weil der hat sowohl Ecken und Kanten, als auch so ganz glatte Stellen.
Ja, stimmt, hier.
Und wow. Das ist das, wie ich dich halt kennengelernt und empfunden habe. Also du kannst total straight und stark sein, du bist aber auch total gefühlvoll und du hast mich ja wahnsinnig intensiv emotional durch diese für mich auch ganz, ganz wichtige Zeit in den USA begleitet, was ich dir auch nie vergessen werde. Und ich finde, da passt der Stein, so wie er aussieht, der Meteorit, wirklich toll dazu.
Mega, ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Geschehen.
Ja, das war auf jeden Fall auch für mich eine ganz, ganz besondere Folge, eine sehr persönliche Folge. Ich hoffe, dass ihr, ich habe es gerade ja eben schon ganz kurz gesagt, was daraus mitgenommen habt, dass ihr euch auch gut unterhalten gefühlt habt und dass es vielleicht auch bei euch ein bisschen was angestoßen hat. Das weiß ich ja nicht. Wie gesagt, gerne alles, was ihr loswerden möchtet, in die Kommentare. Und ansonsten wisst ihr jetzt, wo ihr Lana findet. Danke, dass du da warst. Das war ganz toll mit dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.